So, während die Kinder noch in die Kinderstunde gehen, sich mein Laptop mit dem Beamer synchronisiert und vorne das Licht ausgeht, habe ich noch zwei Ankündigungen. Zum einen die Ältestenabfrage läuft ja noch, die Ältestenerkennung. Die Box steht noch bis Ende des Jahres. Wer seine Rückmeldung noch abgeben möchte, kann dies gerne in die Box tun bis zum 31.12. und vielleicht noch ein paar Tage darüber hinaus wird die Box dort stehen, und zwar hinten bei den Regalen. Die zweite Ankündigung ist der Silvestergottesdienst. Da gibt es ja auch immer einen Zeugnisteil, und wer uns teilhaben lassen möchte an dem, was er mit dem Herrn im letzten Jahr erlebt hat, hat dazu Gelegenheit, in einem kurzen Beitrag uns davon zu berichten, und gebeten wird, dass man sich auf 5 Minuten beschränkt und dass man sich auch vorbereitet darauf. Nun zu dem heutigen Bibeltext, den wir betrachten wollen. Ich möchte fortfahren im Römerbrief. Es geht heute um das Kapitel 6, die Verse 15 bis 23. Und des Zusammenhangs lese ich ab Kapitel 5, Vers 20. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 20. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat dem Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrscht nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinem Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich, wie in der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der erste Abschnitt, Römer 6, 1 bis 14, begann mit der Frage, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Paulus antwortet darauf, auf keinen Fall. Und begründet es damit, dass wir mit Christus verwachsen sind in Tod und Auferstehung. Römer 6 lässt sich wie folgt unterteilen. Man kann ihn grob in drei Abschnitte unterteilen. Römer 6, 1 bis 10, die Tatsache der Kreuzigung mit Christus wissen. Römer 6, Vers 11, die Tatsache der Kreuzigung mit Christus glauben. Und Römer 6, 12 bis 23, die Tatsache der Kreuzigung mit Christus leben. Den ersten Teil, Römer 6, 1 bis 14, hatte ich wie folgt überschrieben. Die Herrschaft der Sünde ist aufgebrochen, denn die Herrschaft der Gnade ist durchgebrochen. Im zweiten Teil, Römer 6, Verse 15 bis 23, geht es um das Thema Herrschaft. Wir haben vom Sklaven gelesen, vom Lohn für den Sklaven, ein bisschen Freiheit kam vor und es geht auch um die Frucht des Sklavenlebens. Und Römer 6, Verse 15 bis 23, geht nicht mehr um den Aufbruch, um den Durchbruch, sondern es geht um Leben. Und ich habe den Abschnitt folgendermaßen genannt, Römer 6, 15 bis 23, die Herrschaft der Gnade ist Leben. Beide Abschnitte beginnen mit einer ähnlich lautenden Frage. Verse 1 und 2. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Wir stehen in einer neuen Lebenswirklichkeit. Wir sind der Sünde gestorben, wir sind tot im Blick auf die Sünde. Ihre Macht über uns ist gebrochen. Wenn wir für die Sünde tot sind, warum dann noch in ihr verharren? Was nun? Sollen wir sündigen? Beginnt der zweite Abschnitt. Weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, dass wir mir euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. So die Verse 15 und 16. Da wir jetzt unter dem Schutz der Gnade stehen, so die mögliche Logik, kann ich ja machen, was ich will. Wir sind frei, freigemacht von der Sünde. Und diese mögliche Logik ist gar nicht so weit hergeholt. Ich hatte vorhin noch Römer 5, Verse 20 und 21 gelesen. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, wenn die Gnade herrscht, dann habe ich einen Freibrief. Aber diese mögliche Logik ist falsch. Der Mensch ist nicht frei. Er ist nicht autonom selbstbestimmend. Einem dienst du immer, entweder der Sünde oder Gott. Und das wird auch in den Versen 15 bis 23 deutlich. Dort kommt der Begriff Sklave 9-mal vor. Gehorsam oder Gehorchen 4-mal. 2-mal der Begriff frei, 1-mal der Begriff freie. Aber der Begriff frei ist nicht im Sinne von Freiheit gebraucht. Es heißt in Vers 18, freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Vers 20. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr freie gegenüber der Gerechtigkeit. Und Vers 22. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden. Wir sehen hier, wir sind zwar freigemacht oder freie, aber freigemacht von der Sünde und Sklaven eines anderen geworden. Das Einzige, wo man denkt, dass man wirklich frei ist, ist dieser Vers, Vers 20. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Aber ich war ein Sklave der Sünde. Also doch nicht frei. Warum freie gegenüber der Gerechtigkeit? Ich war ihr gegenüber frei. Die Gerechtigkeit Gottes hat mich nicht interessiert. Ich war ihr gegenüber frei, ungebunden. Sie juckte mich nicht, interessierte mich nicht. Und da müssen wir lernen, umzudenken. Wenn ich mich bekehre, dann bin ich nicht frei im Sinne von ungebunden, sondern ich habe, so wie ich früher mein Leben der Sünde verschrieben hatte, habe ich mich jetzt Gott verschrieben. Der Unterschied ist, dass ich von Geburt an unter der Sünde versklavt bin oder versklavt war. Aber ich bin von Herzen gehorsam geworden, dem Bild der Lehre, dem ich übergeben worden bin, um den Vers aus Römer 6 etwas abzuwandeln, auf mich persönlich zu beziehen. Die Aussage, dem Bild der Lehre, dem ich oder dem ihr übergeben worden seid, kann man auch so interpretieren, worin ihr unterwiesen worden seid. Das heißt, ich bin von Herzen gehorsam geworden dem Bild der Lehre. Vom Herzen gehorsam geworden der Schrift, der ich mich unterordne, an der ich mich orientiere, nach der ich leben möchte. Das heißt, ich habe mich freiwillig verpflichtet, Gott zu dienen, weil ich von Gott freigemacht worden bin von der Sünde. Und somit Sklave der Gerechtigkeit geworden bin. Aber welcher Gerechtigkeit diene ich denn? Das heißt in Römer 3, Verse 21 bis 24. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Bekehrung heißt nicht Freiheit, Bekehrung heißt Gott dienen. Der Gerechtigkeit, die ich habe, weil Jesus Christus meine Gerechtigkeit geworden ist. In der ersten Stunde hatten wir es davon. Er ist meine Gerechtigkeit. Deswegen konnte Gott auf meine bösen Taten mit seiner Gerechtigkeit antworten. Wie es im Psalm 65 heißt, in den Versen 1 bis 5. Gehen wir zurück zu Römer 6, Verse 18 und 19. Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. So wie früher meinen Gliedern der Sünde als Sklave diente, so soll ich nun meine Glieder als Sklave Gott zur Verfügung stellen. Meine Augen, mein Mund, Hände, Ohren, Füße, mit meinem Gehirn, sprich meinen Gedanken, diene ich nicht mehr der Sünde, sondern Gott. Glaube ist nicht nur etwas für die Seele. Glaube ist etwas für das Leben. Glaube ist real. So wie früher mein sündiges Leben echt war, ich gelebt habe, soll ich jetzt das neue Leben leben. Ohne Gott dient zu der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit. Mit Gott dient zu der Gerechtigkeit, zur Heiligkeit oder zur Heiligung. Zur Gesetzlosigkeit, zur Heiligung. Dein Lebensziel hat sich komplett geändert, ist ein ganz anderes geworden, wird ein ganz anderes, wenn du Gott dienst. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr freie gegenüber der Gerechtigkeit. Frei gegenüber der Gerechtigkeit. Kann man mit unfähig der Gerechtigkeit Gottes gerecht zu werden übertragen. Das würde auch zum Kontext passen, wenn man die Verse 1 und 2 oder 15 und 16 nochmal liest. Und warum waren wir freie gegenüber der Gerechtigkeit? Uns fehlte die Bindung an Jesus. Und diese fehlende Bindung zeigt sich in der Frucht des Sklavenlebens. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit. Die Verse 21 und 22. Einst Sklave der Sünde, Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt, Sklave der Gerechtigkeit, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn das Ende davon ist der Tod, als das Ende aber ewiges Leben. Befreit von der Sünde und gebunden an Jesus haben wir einen großen moralischen Gewinn. James R. Edwards, ein amerikanischer Bibellehrer, hat in seinem Buch zum Römerbrief Folgendes zu diesem Abschnitt gesagt. Und Paul Timplin zitiert ihn in seinen Unterlagen. Innerlicher Gehorsam drückt sich äußerlich in Heiligung aus. Paulus stellte die Frage, welche Frucht hattet ihr denn damals? Anders ausgedrückt, was brachte dir und mir die Freiheit gegenüber Gott? Aber diese Frage betrifft nicht nur diejenigen unter uns, die Jesus noch nicht im Herzen haben. Sie betrifft auch uns, die wir Jesus im Herzen haben. Was bringt dir und mir die Freiheit gegenüber Gott? Wo ist Jesus noch nicht Herr in meinem Herzen, in meinem Leben? Anders ausgedrückt, wo in meinem Herzen bin ich noch nicht Sklave der Gerechtigkeit? Wessen Sklave bin ich dann, wenn ich nicht an Jesus gebunden bin? Und denk immer dran, die Predigt habe ich zuerst gehört. Die Predigt habe ich erarbeitet. Und ich frage mich auch, wessen Sklave bin ich dann, wenn ich nicht an Jesus gebunden bin, in den Dingen, wo ich meine, da bin ich, Michael Roman, noch Herr. Wir meinen, oder ich meine, wir gewinnen dadurch das Leben. Aber das Fazit dieses Festhaltens ist der Tod. Wie die Schlange Adam und Eva enttäuschte, so werden auch wir enttäuscht. Die Sünde spiegelt dir und mir einen großen Gewinn vor und in unserem Lebenshunger jagen wir ihm nach und merken die Täuschung gar nicht, dass wir eigentlich dem Tod nachjagen. Und die Sünde tötet jetzt schon Ehen und Familien, Vertrauen, Freundschaft, Beruf, Klarheit der Gedanken, physische und psychische Spannkraft und so weiter. Ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass jeder, der krank ist, in diesen Lebensbereichen Jesus nicht Herr sein lässt oder in gewissen Lebensbereichen Jesus nicht Herr sein lässt und jetzt körperliche und seelische Spannkraft fehlt. Aber es gibt einfach Lebensformen, die zerstören deinen Körper. Zum Beispiel Alkoholsucht oder zerstören deine sozialen Bindungen, die Arbeitssucht. Workaholics. Ich hatte vor einiger Zeit mal einen Zeitungsartikel gelesen, wo eine Frau einen Pornosüchtigen interviewt hatte. Und sie schrieb in ihrem Artikel, sie hatte den Eindruck, der Mann sitzt, obwohl er in Therapie war, wie unter einer Käseglocke. Sie kam an ihn gar nicht ran, da war so eine Distanz. Und was der Mann aus seinem Leben beschrieb, was er sich alles angeschaut, abgespeichert hatte, es waren Unmengen an Bildern und Filmen. Was war der Erfolg? Die Ehe kaputt, Frau und Kind weg, Beruf kaputt, arbeitslos geworden dadurch, Haus weg, Geld weg. All das, was sich vielleicht erhofft hat, dadurch zu erlangen, ist weg. Und ich fand den Artikel sehr gut gemacht, sehr gut beschrieben. Aber die Reporterin sagte, sie hat so den Eindruck, der Mann ist ganz woanders, wie unter einer Glocke. Aber all das, was er mal hatte, hat er sich selbst zerstört. Die Sünde gaukelt dir den Erfolg vor, aber am Ende nimmt sie dir alles. Wenn wir dann am Ende unseres Lebens zurückblicken, was sehen wir dann? Wir sehen ein Trümmer- und ein Totenfeld, dort, wo wir Jesus nicht Herr sein ließen. Entweder dein ganzes Leben liegt in Trümmern oder die Teilbereiche, wo wir nicht bereit waren, Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit zu sein. Und wie machst du das, Michael? Wird sich vielleicht der eine oder die andere fragen. Tja, wie mache ich das? Wenn ich falle, aufstehen, dem Herrn Jesus wieder mein Versagen bringen? Manchmal verzweifle ich an mir selber. Aber Psalm 51, die Verse 10 bis 14, ist mir eine große Hilfe geworden in meiner stillen Zeit. Das müssen wir uns merken, ich komme später nochmal drauf. In meiner stillen Zeit kam ich durch einen Gebetskalender auf diesen Psalm. Es heißt dort in den Versen 10 bis 14, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Das ist so mein Herzenswunsch. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Vers 13 muss ich neutestamentlich ein bisschen umändern. Ich bete nicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir, sondern ich bete dann, Herr, hilf mir, dass ich den Geist deiner Heiligkeit nicht betrübe. Er nimmt ihn nicht von mir. Ausrufezeichen. Wie mache ich das? Zwei Bilder dazu. Stellen wir uns einen wilden Apfelbaum vor, der nur wertlose Früchte hervorbringt. Alles umgraben und düngen ändert nichts daran. Die Baumkrone wird deshalb abgesägt und ein Edelreis wird eingepflanzt. Der Baum wird veredelt. Die Geschichte des alten Wildlings ist damit eigentlich zu Ende. Der Obstbauer nennt den Baum nun nach der neuen, nach der edlen Sorte. Hier wurden Apfelzweige eingesetzt. Das bedeutet nicht, dass das Alte völlig verschwunden ist, denn es können immer noch Triebe aus diesem hervorkommen. Aber das Alte ist sozusagen verurteilt und etwas Neues ist geworden. Aber die alte Wurzel ist noch da und treibt ihre Zweige. Das Bild anzuwenden fällt nicht schwer. Der Wildling stellt einen Menschen im Fleisch vor, den Gott nicht gebrauchen kann, den Sklaven der Sünde, von dem wir vorhin gelesen hatten. Doch eines Tages bei seiner Bekehrung bekommt der Glaubende ewiges Leben geschenkt und nach diesem Leben Sklave der Gerechtigkeit wird er genannt. Es ist sein eigentliches Leben. Diese Apfelzweige, also im Bild diese Apfelzweige. Und so, wie der Obstbauer das eingepflanzte Edelreis, die neue Natur umhegt und die Triebe des alten Baumes abschneidet, so pflegt der Gläubige das neue Leben und beschneidet die Auswüchse der alten Natur. Kolosser 3, Vers 5 gibt von diesem Beschneiden der alten Natur ein eindrückliches Bild. Dort heißt es: Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Tötet, heißt es dort. Und damit sind wir schon beim nächsten bzw. übernächsten Punkt angelangt, der praktischen Seite. Doch halten wir zunächst fest, Gott hat die Sünde am Kreuz verurteilt, aber er hat sie nicht aus dem Gläubigen entfernt. Gott hat die Sünde am Kreuz verurteilt, aber er hat sie nicht aus dem Gläubigen entfernt. Da Gott die Sünde oder mit der Sünde richterlich gehandelt hat, brauchen wir die Verdammnis nicht zu fürchten. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Die bloße Anwesenheit der alten Natur muss uns kein schlechtes Gewissen machen und beunruhigen. Wenn sie sich zu Wort meldet, oder wenn wir fallen, wenn sie sich zu Wort meldet, müssen wir nicht anfangen, unsere Bekehrung in Frage zu stellen. Ein zweites Bild, um es deutlich zu machen. Stellen wir uns einen majestätischen Adler vor. Vielleicht ist es der Adler, von dem wir im Lied 342 gesungen haben. Wie ein Adler kann ich fliegen, hoch hinaus. Und stellen wir uns auch noch einen verwilderten, dreckigen Hund vor. Der eine ist bestimmt für den Himmel, der andere stöbert im Abfall herum. Diese zwei unterschiedlichen Tiere sind nun aneinander gekettet und müssen miteinander leben. Im täglichen Kampf reiben sie sich gegenseitig auf. Was ist zu tun, damit der Adler die Oberhand bekommt und nicht im Dreck liegen muss? Soll ich ihn permanent auffordern, zu fliegen? Dem Adler Flügel machen oder Beine machen? Oder soll ich dem Hund befehlen, dass er nicht den Schmutz aufsuchen soll, damit der Adler fliegen kann? Oder ähnlichen Schmutz ist? Beides wäre sinnlos. Der Adler will fliegen und der Straßenköter will zum Dreck. Das entspricht ihrer Natur und ich kann nicht verändert werden. Und bedenken wir, beide sind ein Leben lang aneinander gekettet. Und davon kommen sie nicht los. Was muss ich tun? Was ich tun muss, ist dieses. Ich muss ihn hier, den Adler, den muss ich füttern. Und dem Hund die Nahrung entziehen. Dann wird der Adler stärker und der Hund wird schwächer, ganz von allein. Darum, füttere den Adler in dir, das neue Leben, und lass deinen Hund verhungern. Befasse dich nicht mit Dingen, die dein Fleisch anstacheln, die alte Natur, sondern nähre die neue Natur. Jeden Tag. So wirst du ein siegreiches Christenleben führen, weil der Adler immer kräftiger wird und dir die Adlernahrung immer besser schmecken wird. Weil du merkst, du gewinnst an Kraft, an Stärke. Aber vergiss nicht, er hier, der Hund, er wird immer da sein. Er ist ja an den Adler gekettet. Dürfen wir nicht vergessen. Erst im Himmel sind wir den alten Hund los. Oder, um auf das erste Bild zurückzukommen, erst im Himmel sind wir die alte Natur los. Dann ist wirklich Friede. Echter Friede. Ein siegreiches Christenleben heißt nicht, dass wir ohne Punktverlust ungeschlagen in den Himmel kommen. Ein siegreiches Christenleben heißt wachsen und einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Ein Filmzitat dazu, wo ein Vater zu seinem Sohn spricht. Beide sind Boxer, der Vater eine lebende Legende. Und er sagt zu seinem Sohn, ich werde dir jetzt was sagen. Was du schon längst weißt, die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Zitat Ende. Aber eins möchte ich nochmal betonen. All mein Versagen, all dein, all unser Versagen tastet Gottes Tatsache nicht an. Adler oder Hund, wen ich füttere, der ist der Stärkere. Und die Tatsache Gottes, die bestehen bleibt, ist Römer 3, 21 bis 24. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Amen und nochmal Amen. Das besteht, egal wie oft ich falle, egal wie ich mich aufführe, egal wie verkehrt ich im Stall stehe. Es ist seine Gnade und ich muss einmal mehr aufstehen, als ich niederfalle. 2019 steht vor der Tür. Das wäre doch ein guter Anreiz, ein Anreiz zu guten Vorsätzen. Ich hatte vorhin erwähnt, dass ich diesen Gebetskalender in meiner stillen Zeit habe Und stille Zeit ist der Schlüssel, ist ein Schlüssel zu einem siegreichen Christenleben. Für 2019 zum Beispiel täglich 15 bis 30 Minuten stille Zeit. In der Bücherstube gibt es Exemplare des Eitlinger Bibelleseplans. Nimm dir eine mit. Beim Bibellesebund unter bibellesebund.de findet man gute Hefte, die ich in Anfängen meines Glaubenslebens gelesen habe. Mit ihnen hat man eine fortlaufende Bibellese. Sie kostet nicht viel und nicht viel Zeit. Anfangs hatte ich beides gemacht, den Eitlinger Bibelleseplan und das kleine Heft vom Bibellesebund. Es gibt sie für jede Altersgruppe. So hatte ich zwei Dinge. Zum einen durch den Eitlinger Bibelleseplan fortlaufend ein Thema und durch die Schriften vom Bibellesebund fortlaufende Bibellese. Zum Schluss stellt uns Paulus nochmal den Lohn des jeweiligen Sklaventums vor. Er zeigt uns deutlich vor Augen, entweder oder, schwarz oder weiß, grau gibt es nicht. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Schließen möchte ich mit einem weiteren Zitat, diesmal aus der Wuppertaler Studienbibel, zum Römerbrief. Dort heißt es auf den Seiten 157 und 58 zu dem Vers 23, Paulus stellt abschließend noch einmal mit tiefem Ernst das große Entweder-Oder vor uns hin, um das es in unserem Leben geht. Denn die Sollzahlungen der Sünde sind Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wieder erscheint die Sünde geradezu als eine personenhafte, unheimliche Macht. Weltweit webt sie ihre Armee in der Menschheit. Sie bleibt ja ohnmächtig, solange sie nur in gedanklichen Bildern als solche existiert. Sie braucht menschliche Glieder, sie braucht Gehirn und Zunge, Hände und Füße, um wirksam zu werden, um ihr sichtbares Zerstörungswerk in der Schöpfung Gottes zu tun. Alle Sünde will sich darum verleiblichen. Millionen menschlicher Leiber gewinnt die Sünde zu ihrem Dienst und sie zahlt allen ihren Soldaten mit Sicherheit ihren Sold. Die Menschheit in ihrer Blindheit meinen, dieser Sold sei Geld, Lust, Ehre, Gewinn, Lebenserhaltung. Aber in Wahrheit sind die Soldzahlungen der Sünde Tod. Welch ein schauerliches Bild der Menschheit steht vor uns. In Millionen Scharen stellt sich die Menschheit der Sünde zur Verfügung und dient mit Einsatz all ihrer Kraft der Sünde und empfängt als Lohn dafür den Tod. Wie realistisch wahr ist dieses Bild? Wollen und können wir noch zu dieser betrogenen Menschheit gehören? Können wir als Christen noch wieder in ihren Reihen zurück? Können wir noch den kleinsten Dienst nehmen bei der Sünde, etwa weil kein Gesetz mehr kommandiert, sondern weil wir unter der Gnade stehen? Aber was ist denn Gnade? Was ist denn ihre Gabe? Aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Haben wir das Leben nicht gekostet? Wollen wir es nicht mit dem ganzen Verlangen und entschlossene Hingabe? Dann aber ist die Frage entschieden. Was nun? Werden wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz sind, sondern unter Gnade ausgeschlossen? Die Herrschaft der Gnade ist Leben. Amen.